Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Forschung und Produktion im Licht der aktuellen brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 8. Krebsforschung. Make the impossible possible. Mein Name ist Martina Rupp. Ich übernehme von Corinna Milborn und bitte unterschiedliche ExpertInnen vors Mikrofon, um Zusammenhänge kritisch zu hinterfragen. Die Krebsforschung ist eine Erfolgsstory. Immer mehr Menschen können geheilt werden oder mit einer Krebserkrankung ein deutlich längeres und besseres Leben führen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Das liegt vor allem an der Entwicklung neuer Therapieformen der Pharmaindustrie. Doch was steckt hinter den oft fast futuristisch wirkenden Ansätzen? Wie funktioniert die Forschungsarbeit? Und was sind die Herausforderungen? Mein Gesprächspartner heute ist Daryl McConnell, Senior Vice President und Research Site Head Austria bei Boehringer Ingelheim. Hello, Daryl.
Hello, Martina.
Du bist ein lockerer Australier und hast im Vorfeld gemeint, ich darf dich ruhig duzen.
Das wäre super, ja. Na, bin gern per Du, ja. Also in Australien ist das eh bei uns üblich. Und wenn ich ein bisschen Australien hier ins Gespräch bringen kann in Österreich, dann mache ich es gern.
Sehr, sehr gern. Und vice versa natürlich auch per Du. Und das wird nicht als respektlos empfunden.
Nein, sowieso nicht. Ne?
Daryl, welche Erkenntnisse, welchen Fortschritt hat man denn in den vergangenen, sag mal, 20 Jahren zur Krebsentstehung erzielt? Und was davon ist bereits in neuen Therapien eingeflossen?
Ja, na super, super Frage zum Start, Martina, vielen Dank. Die letzten 20 Jahren, vielleicht sogar eher die letzten 10 Jahren, sind sehr spannend gewesen für die Krebsforschung. Da gibt es dieser Vergleich auf Englisch, Seed and Soil, also das Saatgut und Ackerboden. Also wir haben länger gewusst, dass Krebs von genomischer Krankheit ist. Gell? Also unser Genom wird mutiert. Da sind ja also ein Tumor 40 bis 80 Mutationen sogar. Aber was wir gelernt haben in den letzten 10, 20 Jahren, ist es nicht nur das Erbgut, die sich verändert. Es ist auch die Umgebung von Tumoren. Es ist diese, wir nennen das immunsuppressive Umgebung, also da um den Tumor herum kommen unsere Immunzellen nicht hinein. Man weiß auch beispielsweise Risikofaktoren wie Fettleibigkeit, auch Diabetes. Da müssen wir und haben wir gelernt, wir müssen Krebs mehr als nur eine Ansammlung von Mutationen betrachten. Und das fließt jetzt sehr stark in unsere Forschungsansätze hinein.
Wenn man sich heute mit Krebsforschung beschäftigt, da gibt es ganz viele Begriffe, die für Laien wie mich sehr futuristisch klingen. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Die CAR-T-Zelltherapie oder CRISPR-Cas9. Ist das richtig oder?
Ja, das ist super, super ausgesprochen. Ja.
Aber was ist das bitte?
Ja, also lass mich dir noch ein paar geben. Gell? Das hört nicht mit die zwei Beispiele auf. Gell? Also wir haben Cancer Vaccines, also Vakzine gegen Krebs. Wir haben onkolytische Viren, die wir einsetzen. Wir haben T-Cell Engagers, also Medikamente, die T-Zellen in den Tumoren hineinbringen. Wir haben PROTACs, Antikörper, Drug Conjugate. Also das ist eine noch größere Reihe von, was wir im Allgemeinen Modalitäten nennen, also so unterschiedliche Klassen von Medikamenten.
Das klingt so, als könntet ihr heute schon jeden einzelnen Krebs individuell betrachten, je nachdem, wer ihn hat, unter welchen Bedingungen. Oder ist das so noch nicht richtig?
Ja, schon in der Richtung. Gell? Also wir fassen Krebs als eine Krankheit in einem zusammen. Das macht auch Sinn. Wir können auch darüber reden, wieso. Aber wenn man das noch ein, zwei Ebenen runter unter dem Mikroskop anschaut, ist es vielleicht 100, sogar 200 unterschiedliche Krankheiten. Und da diese Vielfalt an Art von Medikamenten, diese Modalitäten, werden wir schon benötigen, um auf diese Vielfalt der Krebs wirklich dann darauf einzugehen.
Du hast gerade die Impfung erwähnt, da fällt mir HPV ein.
Ja.
Ich glaube, das war die populärste und größte und zur damaligen Zeit, ich denke, wann war das, vor 10 Jahren oder schon länger, 15 Jahren?
Ja, ein bisschen länger, ja.
Ist das, was wir uns davon versprochen haben, wirklich eingetreten? Das ist wieder ein Virus.
Absolut, ja. Also vielleicht nehmen wir einen Schritt zurück. Gell? Also wie entsteht Krebs überhaupt? Es ist, wenn man das ganz grob zusammenfasst, ist, diese Mutationen entstehen durch eine chronische Verletzung der Zellen. Also nicht eine akute Verletzung, sondern über einen längeren Zeitraum. Zellen in unserem Körper werden durch verletzt. Das Erbgut wird geendet.
Und sie werden attackiert und dadurch
wird
verletzt?
Wird attackiert, genau.
Mhm.
Wird attackiert.
Wovon?
Ja, von einem Virus zum Beispiel, HPV. Von Karzinogenen in Rauchen, von Tabak. Strahlung, also Melanoma ist natürlich für uns in Australien mit der UV-Einstrahlung der Sonne ein großes Thema. Viren, ja, also die nicht akut, aber über einen längeren Zeitraum da sind. Und deswegen, super Beispiel mit HPV, wenn man geimpft ist gegenüber den Virus, dann hat man kein Virus, die über diese längere Zeit zu Cervical Cancer beispielsweise führt. Ja. Vielleicht der ein oder andere Begriff auf Englisch muss für die Zuhörer übersetzen, falls ich das nicht auf die Schnelle hinkriege.
Ich werde mich bemühen. Du hast die Gentherapie angesprochen. Da fällt mir als prominentestes Beispiel Angelina Jolie ein, mit diesem sehr aggressiven Gen, das Brustkrebs in, glaube ich, 80% aller Fälle auslöst. Ihre Mutter ist daran gestorben. Sie hat sich dann zu einer Radikaloperation von Brüsten und Eierstöcken entschieden. Das war das erste Mal, dass die Öffentlichkeit richtig aufgehorcht hat. Gibt es hier neue Ansätze? Gibt es etwas, das weniger radikal vielleicht funktioniert?
Sehr interessantes Beispiel. Ich finde durchaus kontrovers. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit da. Da sprichst du diese BRCA-Mutation, also bestimmte Gen, heißt BRCA, an. Es führt nicht zwangsläufig zu Krebs und tödlichen Krebs. Gell? Also es ist, viele Leute haben diese Mutation, da passiert nichts. Gell? Also es ist deswegen diese Erbgut, also diese Saatgut und Ackerboden. Gell? Also man braucht durchaus beides. Und unser Körper ist ein absolut Wahnsinn, um Fehler in unser Erbgut zu reparieren oder Zellen, die irreparabel sind, in den Tod zu schicken. Also die Schutzmechanismen, die wir als Mensch entwickelt haben, ist wirklich mächtig. Und sogenannte Mikrotumoren entstehen relativ oft. Also ich war verblüfft, vor kurzem habe ich gelesen, jede Zelle in unser Körper, jeden Tag, er leidet 20.000 Fehler in unser Erbgut durch viele Faktoren, Umgebung und so. Und es repariert die ganzen. Okay? Also dieser Erbgutangriff passiert die ganze Zeit, aber unsere Mechanismen und vorrangig aber nicht nur unser Immunsystem schafft das immer wieder in den Griff zu kriegen und diese kleinen Mikrotumoren zu entfernen. Und von daher, Angelina Jolie, Ansatz, sehr vorsichtige Maßnahme, aber musste nicht sein. Nur weil sie das Erbgut fehle, hat, dass es zu tödlichen Krebs führt. Und diese Kraft unserer Körper, Mechanismen und diese Immuntherapie haben wir angesprochen, das zu nutzen durch unterschiedliche Medikamente, das unser Immunsystem die Tumoren entfernen können. Das ist ein starker Ansatz, die wir jetzt und nicht nur wir bei Böhringer, aber bei anderen stark folgen.
Kannst du das vielleicht ein bisschen näher ausführen? Welche Tools habt ihr, welche Werkzeuge habt ihr da zur Verfügung? Wie geht ihr in die Zellen rein? Wie schaut ihr euch das an? Wie trickst ihr die Big Four aus? Jene Proteinstrukturen, die bislang, wo es geheißen hat, da kommen wir nicht dran, die sind zu glatt, die Oberflächen, da haben wir keine Schlüssel, wo wir reinstoßen können. Mach uns Hoffnung. Was gibt es, wo ihr selber so happy seid darüber, dass ihr den Menschen helfen könnt?
Ja, wow, du hast deine Hausaufgabe gehabt. Ja, also fangen wir mit dem Big Four an. Vielleicht das Erste. Wir haben vorher gesagt, ja, 50 bis 100 Mutationen über einen längeren Zeitraum. Gell? Also in der Regel, wenn man die Leukämien rausnimmt, 30, 40 Jahre, die sammeln sich an. Aber manche dieser Mutationen sind sehr, sehr, sehr wichtig. Und die machen nicht nur ein, also die geben den Krebszellen nicht nur ein Fähigkeit, sondern mehrere. Also die wachsen schneller, die umgehen unser Immunsystem zugleich. Und da gibt es vier von diesen sogenannten Onkogenen, also vier von diesen Proteinen, die mutieren, die für mehr als 50% aller Krebsarten verantwortlich sind. Und wir haben erst, die sind in den 80er Jahren alle bekannt oder sogar später 70er Jahren. Wir haben erst letztes Jahr das erste Medikament für eine davon und da auch nur ein Bruchteil von dem. Und die haben Namen, also KRAS, Beta-Catenin, MYC und P53. Also die sind ja für, und das ist durchaus etwas, was in den letzten 10 Jahren geändert hat. Wir waren bis jetzt eigentlich nicht in der Lage, Medikamenten, also Schlüsseln für die Schlösser auf diese Proteine zu finden, wo wir diese Proteine wieder abschalten können und zu normalen Proteinen führen. Und das können wir jetzt. Und das KRAS ist einer unserer wirklich starken Ansätze hier in Wien. Und da gibt es schon Medikamente in der Klinik und noch mehr unterwegs.
Das muss so wahnsinnig sein. 30 Jahre Forschung, 30 Jahre immer wieder im Hintergrund wissen, da müsste es etwas geben und dann im letzten Jahr entdeckt ihr das endlich. Bei welchen Krebsarten wird das angewendet werden können und geht das jetzt schon oder wann wird das tatsächlich in der Praxis durchschlagen?
Ja, bleibe bei KRAS, das ist brandaktuell. Im Übrigen, ich erinnere mich, wir haben in 2012 bei Böhringen in Wien angefangen und das als Ziel gesetzt. Und ich erinnere mich noch an viele Diskussionen von den wissenschaftlichen Kollegen, die wirklich also sehr erfinderisch sind. Na, das Glauben, dass wir das schaffen würden, war nicht groß. Jetzt, ja, also 10 Jahre später wissen wir, dass es geht. Also das ist vielleicht nur nebenbei. KRAS, Bauchspeicheldrüsenkrebs, 90% davon ist KRAS mutiert, also 90% davon. Das ist der Hauptgrund, warum Bauchspeicheldrüsenkrebs so schlechte Aussichten heute hat. Es ist so ein Drittel ungefähr von Lungenkrebs und fast die Hälfte von Darmkrebs. Also ein ganz, ganz großes Spiel. Also jeder siebte Krebs ist durch KRAS vorangetrieben.
Du hast gesagt, 90% Pankreaskrebs.
Genau.
Das ist eine sensationelle Neuigkeit.
Das ist sensationell und es wird noch auf der einen Seite sensationeller und andererseits noch haben wir noch was zu tun. Also KRAS ist... Es ist nicht nur ein, also es wird nur nicht an einen Platz mutiert. Ja? Also von den alle Krebs, also KRAS-getriebene Krebsarten, 90% davon sind von 9 unterschiedlichen Mutationen. Also man kann das so vorstellen, da haben wir 9 Schlösser und dafür brauchen wir 9 Medikamente dafür. Also, aber eine davon, das heißt KRAS G12C für die Biologen draußen. Eine davon haben wir Medikamente jetzt gefunden, die sind in der Klinik, die sind zugelassen. Die erste ist zugelassen in den USA und das ist vorrangig in Lungenkrebs. Aber für Bauchspeicheldrüsenkrebs, was spannend ist, da sind sehr, sehr, sehr wenig mit dieser G12C-Mutation in Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist ein anderer, der viel wichtiger ist, also G12D ist das andere.
Du sagst, das ist schon zugelassen und ist es jetzt in den klinischen Studien schon drinnen?
Es ist zugelassen, also das erste Medikament ist zugelassen für Lungenkrebs und klinische Studien für weitere Medikamente, inklusive welche von uns, die auf Darmkrebs zielen, laufen bereits und sind teilweise fortgeschritten. Also da erwarte ich dieses Jahr sogar neue Zulassungen und auch möglicherweise eine Erweiterung von Lunge auf Darmkrebs. Aber ich wollte nur sagen zu Pancreas, obwohl da sehr wenige Patienten diese spezielle Mutationen haben, es funktioniert dort auch. Und das sagt uns, wenn wir die andere noch nicht gedruckten, also die Mutationen, wenn wir die für KRAS auch schaffen, dann glaube ich, für Bauchspeicheldrüsenkrebs-Patienten gibt's eine große Hoffnung.
Daryl, wenn ihr einmal in einer ausweglos scheinenden Situation den Schlüssel gefunden habt, wie ihr da eindringen könnt, geht das dann schneller? Also ist das dann so wie bei mRNA, das System ist erkannt und dann kann man sagen, okay, wir legen diese Schablone auf andere Verfahren und dann, ihr seid ja international natürlich vernetzt, dann arbeiten alle Forscher wieder weltweit zusammen und dann geht es noch flotter?
Durchaus. Also die Geschwindigkeit mit den mRNA-Impfungen, das ist unglaublich, wie schnell das ist, gegangen ist. Und das liegt natürlich an die Dringlichkeit der Situation, aber auch die Technologien. Die Medikamente die Schlüsseln für KRAS benötigen durchaus mehr Zeit, aber wir werden schon immer schneller. Und wie du sagst, also wenn man, wir nennen das Breakthroughs, also Durchbrüche, wenn man, also die Forschung geht nicht so kontinuierlich peu à peu jeden Tag
linear
aufwärts. Gell? Wir haben ab und zu Durchbrüche, die meiste Zeit ist eine Wüste und oft gibt es Katastrophen, wo alles den Bach runtergeht. Da müssen wir uns immer wieder neu zusammenrufen. Aber diese Durchbrüche bringen uns auf das nächste Niveau und das kann in manchmal schon zu einer Beschleunigung, wo dann plötzlich 2, 3, 4 Durchbrüche hintereinander dann passieren. Gell? Und die sind natürlich die Zeiten, wo man als Forscher genießt und Kräfte sammelt für die nächsten Herausforderungen.
Wunderbar. Wenn jetzt eine gute Fee käme und sagt, dieses eine Problem wirst du 2022 noch lösen, was wäre das? Was wäre am wichtigsten als nächster Schritt in der Forschung?
2022 für die Forschung ist eher kurzfristig. Gell? Also da würde ich mir wünschen, dass wir, also diese G12C-Mutation ist Nummer 3 von der Wichtigkeit, also von der Anzahl an Patienten. Also ich würde mir wünschen, dass wir da große Fortschritte für Platz 1 und 2, also das die zwei Varianten von KRAS. Aber ich würde vielleicht schauen, ob sie großzügig ist und ein etwas längerfristiger Wunsch äußern. Nämlich diese Resistenz, also das nach wie vor das Hauptproblem, also wir kriegen Medikamente für viele Krebsarten, wir verlängern Leben und verbessern das, aber dieses Ziel Heilung bleibt noch fern in vielen Fällen. Und das ist deswegen diese Resistenz, also das Krebs leider wie ein Virus, wie ein Bakterium, sich weiterentwickeln können. Es mutiert weiter und umgeht unsere Medikamenten, umgeht unser Immunsystem. Und da Lösungen zu finden, wo wir diese Resistenz umgeht und gibt den Krebs keinen Ausweg, das wäre eher mein größter Wunsch. Wir glauben, dass das durch eher Kombinationen, durchaus vergleichbare für die Pandemie, wo man Impfungen allein offensichtlich sind nicht genug. Masken allein sind es auch nicht, Testen allein auch nicht. Gell? Also man muss Strategien entwickeln, wo man diese einzelnen Teile zusammenstellt und das übersetzt auf die Onkologie ist das die Kombinationstherapie und das da diese Kombinationen für KRAS beispielsweise zu finden, wo wir KRAS-Medikamente haben, kombiniert mit Immuntherapie, wo wir nicht nur Leben verlängern, sondern diese Richtung Heilung. Das wäre mein größter Wunsch eigentlich.
Was brauchst du, damit dieser Wunsch erfüllt werden kann von der Politik? Was wünschst du dir zusätzlich vom Standort Österreich, vom Standort Wien? Wo ist noch Luft nach oben?
Ja, das ist super. Ich darf vieles wünschen heute, gell?
Ja. Also
von der Politik, also ich denke jetzt von uns in Wien her, es wäre schwer, glaube ich, eine attraktivere Stadt zu finden, also Meer und Wellen würde ich mir wünschen, aber Wien ist eine super Stadt auch für wissenschaftlich forschende Unternehmen. Ich kann mir nicht ein besseres Team hier vorstellen. Was der Politik angeht, diese Entrepreneurs, also wir brauchen mehr
Platz. Unternehmertum, Mut.
Unternehmertum, also Biotechs, also Platz und Investition, die sind die mutigen Pioniere, die Ideen dann mit viel Risiko, gell? Also in kurzer Zeit machen müssen, diese Breakthroughs schaffen können und potenziell neue Medikamente finden. Und das würde ich meinen, da haben wir ein Fundament in Österreich, in Wien. Das gehört meiner Meinung nach beschleunigt. Das wäre den Platz von der Politik zu befüllen. Für Böhringer, also der Standort ist unser Haupt-Onkologie- Forschungsstandort, also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Indikation, Therapiegebiet für uns. Die Firma hat dafür gesorgt, dass wir alles haben, die wir brauchen, also da haben wir, haben wir keine Ausrede. Ja, und wir müssen uns selber, uns als Wissenschaftler, als Team, unsere Herausforderung ist, wir müssen uns immer verbessern, gell? Wir müssen Dinge, Probleme lösen, die andere nicht lösen können, und da haben wir in der Onkologie natürlich genug solche Herausforderungen.
Du hast die Immuntherapie erwähnt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
Ja, danke für die Frage, Martina. Erstens ist es sehr vielfältig. Im Grunde genommen ist das Problem, Tumorzellen und Tumoren kriegen diese Fähigkeit, unser Immunsystem zu umgehen. Die haben einige Tricks auf Lage. Eine ist die Tumorumgebung selber, die vergiften das. Die vergiften das mit Chemikalien, sodass unsere Immunzellen, vorrangig unsere T-Zellen, also diese Killer-Zellen, nicht mehr funktionieren. Also da ist ein Weg, wie sie es machen. Ein anderer Weg ist, die Tumorzellen exprimieren, also die bringen an sich eine Handbremse auf ihre Oberfläche, die Handbremse von Immunzellen zieht. Die nennen wir Checkpoints. Und da haben wir tatsächlich jetzt Medikamente, es ist mittlerweile ein Jahrzehnt her, die diese Handbremse wieder lösen. Und da gibt es erstaunliche Effekte. Also in Melanome beispielsweise, da gibt es für nicht alle Patienten, aber für einige durchaus, was man Heilung nennen könnte. Also da sind zwei Ansätze, aber da gibt es mehr. Also diese KT-Zellen hast du angesprochen, da sind mehrere Varianten da. Wir arbeiten beispielsweise an sogenannte T-Zell-Engages, die funktionieren an sich gleich. Da haben wir, manche Krebszellen haben Proteine auf die Oberfläche, die zu erkennen sind. Ähnlich wie das Spike-Protein bei Coronavirus beispielsweise. Und da machen wir Medikamente, die da andocken und zeitgleich an unsere T-Zellen docken. Und die ziehen die zwei zusammen. Und T-Zellen sind gigantisch. Also wenn die in der Nähe von einer Fremdzelle hineinkommen, dann schießen sie buchstäblich Löcher in die Zelle hinein.
Und die T-Zellen werden nicht nur entnommen und vermehrt, sondern sie kriegen noch einen Booster. Sie kriegen so ein Turbo-Ding drauf, gepackt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, die sind zwei Ansätze. Also die KT-Zellen ist diese Entnehmen von Zellen und dann werden sie modifiziert, dass die Tumor erkennen können und wieder hineininfundiert. Gell? Also das ist die Zelltherapie. Aber man kann das auch mit einem Molekül, also die man einfach, man muss die T-Zellen von einem Patienten nicht rausnehmen. Man kann einfach so eine Klebemolekül in die Vene einspritzen und das klebt die T-Zellen und die Tumorzellen zusammen. Also das ist der Ansatz, den wir gewählt haben.
Und das ist so toll.
Es ist schon Wahnsinn. Und das ist unsere Strategie da, also diese Onkogene wie KRAS, die verursachen das. Also die erlauben Krebszellen schnell zu wachsen, aber die geben die Krebszellen auch die Fähigkeit, unser Immunsystem zu umgehen. Und da, wenn wir KRAS treffen, dann haben wir schon einen Vorteil gegenüber die Krebszellen wieder. Und wenn wir dann mit einem zweiten Medikament, die wirklich unser Immunsystem auf die Krebszellen drauf loslässt, dann glaube ich schon, dass wir in dieser Richtung über Heilung sprechen können.
Damit Krebs eine chronische Krankheit werden kann und vielleicht in vielen Fällen bald oder mittelfristig geheilt werden kann. Daryl, danke für dieses wunderbare, sehr, sehr mutmachende Schlusswort. Alles Gute für deine Forschung und vielleicht hören wir einander wieder.
Vielen Dank, Matthias. Absolut.
Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Am Mikroskop auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören.